Und hier ist das kleine Seppeltheater aus Köln mit Markus Franja aus der Online-Redaktion.
Guten Abend.
Matthias Hof, ein Moderator von Die Radio Wissen.
Hallo.
Und am Mikrofon in der Mitte Wolfgang Schiller. Die Freitagsredaktionskonferenz in lockerer Runde. Wir werden später noch mit Johnny Häusler von Spreeblick telefonieren, der jetzt noch seine Abschlusspressekonferenz auf der Republika gibt. Außerdem erwarten wir noch einen Gast aus der Nachrichtenredaktion, einen Kollegen, der uns erklärt, was heute in den Nachrichten wichtig war. Aber zunächst wollen wir über das beherrschende Thema dieser Tage reden. Kann man überhaupt noch in ein Flugzeug steigen, Matthias?
Kann man schon, aber man kommt nicht weg, glaube ich.
Eigentlich ist es eine gute Zeit für Flugangst-Hypochonder, weil die sagen, ha, ich muss gar nicht, ich darf ja gar nicht, großartig. Steigst du noch in ein Flugzeug, Markus?
Nee, erstmal nicht. Nee, überzeugter Bahnkunde und ja, das ist jetzt, aber es ist jetzt so voll da. Eigentlich kann man nur hoffen, dass es bald diese Vulkanaschewolke bis ins Mittelmeer geblasen ist und dort abregnet oder was auch immer und wir die Leute wieder fliegen können, damit der Bahn nicht zu voll wird.
Aber habt ihr Flugangst?
Nee, glaube bisher nicht. Aber jetzt würde ich schon mal rausgucken, ob da irgendwo, das Flugzeug durch so eine Vulkanaschewolke durchfliegt. Also das wusste ich vorher auch nicht.
Das ist eine gemeine Frage. Du hast die Geschichte schon gehört und ich wollte dir gar nicht erzählen. Ich habe keine Flugangst eigentlich.
Eigentlich. Achso, aber du hast mal. Zu deinem Erlebnis kommen wir später. Nein, das war einfach nur so eine kleine Aufwärmrunde. Ich wollte eigentlich noch mit Gunther Hoffmann, unserem weiteren Kollegen, reden, der hoffentlich auch noch zu uns stoßen wird, wenn er denn seine Jobs erledigt hat, die er noch zu tun hat. Bis dahin hören wir zunächst mal etwas Musik, die Matthias Hofmann heute. Hofmann, sage ich. Matthias Hof. habe ich mehrmals schon Hofmann gesagt?
Nee, nur einmal bis jetzt.
Gut. Etwas verwirrt am Freitagabend. Der Redakteur am Mikrofon, eine lange Woche hinter uns. Matthias Hof hat Musik mitgebracht, nämlich.
Ja, eigentlich höre ich oder habe ich viel elektronische Musik gehört und habe gedacht, ich kram mal in meinem Schrank und suche mal was aus alten Zeiten, was ich inzwischen aber auch wieder höre, raus. Monster Magnet. Kennst du?
Gehört den Namen, aber ich könnte dir jetzt keine Story erzählen, die du jetzt da ausführlich schon mal vorbereitet hast.
Also elektronisch ist das jedenfalls nicht.
Nee, es ist überhaupt nicht elektronisch. Die sehen ein bisschen so aus. Also Space Rock sagt man eigentlich. Ich habe die mal auf einem Konzert gesehen in Köln im Tanzbrunnen, ging ziemlich rund und habe die kennengelernt in meiner ersten Studenten-WG auf einem Bootleg damals noch, aber ich glaube inzwischen ist der Titel auch veröffentlicht und wir hören jetzt mal rein. Evil.
Ja, Matthias, das ist mal richtig Männermusik, oder?
Testosteron.
Aufs Maul halt. Das distinguierte Publikum der Republika hat inzwischen längst weitergeschaltet und gesagt, so diesen Biker-Center, wo sind wir denn jetzt? WDR 3, 4, 2.
Schönes bleibt auf jeden Fall.
Schönes bleibt. wir wollten über Flugangst reden. Wir haben ja heute gelernt, dieser Tage zumindest gelernt, dass es gar nicht so ungefährlich ist, durch harmlos wirkende Wolken zu fliegen. Unsere Kollegin, war es Steffi Orbach heute Vormittag? Nee.
Judith Ebert
hat, glaube ich, eine von beiden, hat auf jeden Fall mit dem Luftfahrtexperten Andreas Späth, ich bin wieder perfekt vorbereitet heute, über die Gefahren des Vulkanismus für die moderne Luftfahrt gesprochen. Und da hören wir mal rein.
Vulkanasche gehört zu den großen Gefahren für den Luftverkehr und zu den unbekanntesten. Alle reden von Terrordrohungen, von anderen Sicherheitsproblemen, aber von Vulkanasche hat eigentlich in Europa niemand jemals gehört, dass das ein Problem ist für Flugzeuge. Das ist aber absolut der Fall. Es gibt zwei sehr bekannte Fälle, aber die liegen relativ lange zurück, und zwar 1982 und 1989 gab es jeweils einen Jumbojet, bei dem jeweils durch Vulkanasche alle vier Triebwerke ausfielen in beiden Fällen. Einmal British Airways über Indonesien, einmal KLM in Alaska. Und die konnten nur ganz knapp überhaupt dem Absturz entgehen. Insofern hat man damals überhaupt zum ersten Mal von diesem Thema gehört, hat dann diverse Pläne gemacht, wie man ein weltweites Warnsystem gegen Vulkanasche installieren wollte. Hat es alles nicht gegeben in Wirklichkeit bis heute. Aber deswegen, spätestens seit diesen Vorfällen, weiß man eben, dass Vulkanasche wirklich gefährlich ist für Flugzeuge.
Was passiert denn genau, wenn ich mit meinem Flugzeug durch eine Vulkanaschewolke fliege?
Genau, das kann ich Ihnen versuchen zu erklären. Und zwar ist es so, dass es gibt bei Vulkaneruptionen verschieden große Aschepartikel, Die größeren Partikel sinken relativ bald zu Boden und sind nicht mehr lange in der Luft, aber die kleineren, leichteren Partikel, die etwa nur ein Hundertstel Millimeter groß sind, die werden sehr hoch in die Atmosphäre geschleudert von dem Vulkan. Das kann durchaus auf 12.000 bis 15.000 Meter hochgehen, also wirklich da, wo auch Langstreckenflugzeuge sich bewegen. Und es kann vor allen Dingen durch die entsprechenden Winde auch sehr schnell, sehr weit weg von der eigentlichen Vulkaneruption verteilt werden, also wirklich mehrere tausend Kilometer entfernt vom eigentlichen Vulkan. Das ist schon mal das Grundproblem, dass es also eine sehr mobile Gefahr ist, die nicht nur an dem eigentlichen Ort des Vulkanausbruchs herrscht.
Das heißt, ich kann so eine Aschewolke auch nicht einfach umfliegen?
Nicht wirklich. Am Anfang ja, wenn die sozusagen gerade ausgebrochen ist aus dem Vulkan, kann man natürlich umfliegen. Das ist heute auch auf dem Atlantik passiert, bei Atlantikflügen. Die mussten also um den Süden, Südosten Islands einen größeren Bogen fliegen. Aber um darauf zurückzukommen, was es dem Flugzeug selbst ausmacht, es gibt zwei Hauptprobleme. Das sind zum einen die Triebwerke und zum anderen eine Art Sandstrahleffekt. Damit fange ich mal an, denn diese kleinen Partikel von der Asche sind extrem scharfkantig und auch hart. Die sind härter als das Stahl eines Taschenmessers zum Beispiel. Das heißt, wenn Millionen von diesen kleinen Teilchen auf das Flugzeug aufprallen, dann werden zum einen quasi alle Fenster gesandstrahlt. Das heißt, die können nicht mehr durch die Scheibe durchschauen von innen nach außen und von außen nach innen. Also die sind wirklich blind. Und auch alle Flügelkanten, Leitwerkskanten, alle Kanten des Flugzeugs werden eben ebenfalls auf diese Weise sandgestrahlt. Das wiederum Auswirkungen auch auf die Aerodynamik hat, also auf die Flugfähigkeit des Flugzeuges. Aber am gefährlichsten ist definitiv der Bereich der Triebwerke. Denn hier ist es so, dass es herrschen etwa Temperaturen von 1200 Grad im Triebwerk. Und diese feinen Partikel von der Asche, die schmelzen bereits bei geringeren Temperaturen. Das heißt, es passiert Folgendes. In dem Triebwerk, durch die Hitze des Triebwerkes, schmelzen diese Partikel und lagern sich wie eine Art Glasur an die Triebwerksschaufeln und auch an die Triebwerkswände von innen an. Und das hat zur Folge, dass die Triebwerke ziemlich schnell ausfallen. Und mit ausgefallenen Triebwerken kann man nicht mehr weit fliegen und das ist die Hauptgefahr.
Scharfkantige Vulkanaschepartikel, Sandstrahlen, Jets in 10.000 Metern Höhe und Backen, Schaufeln in Triebrädern, Triebwerken zusammen. Ja, das sind doch wunderbare Aussichten für jemand, der gerne in Flugzeuge steigt. Wir würden gerne wissen, liebe Hörer, wie ihr jetzt sozusagen eure nächste Flugreise angeht. Gibt es jetzt jemand von euch, der sagt, ich steige nur noch in die Bahn, weil das ist mir zu unheimlich in Zukunft. Schreibt uns, was ihr zum Thema Flugangst uns schreiben wollt. Twittert uns oder schreibt an redaktionskonferenz@dradio.de. Matthias, du hattest auch mal ein interessantes Erlebnis.
Ich hatte eigentlich nie Flugangst. Ja, und dann ist es passiert. Ist aber auch schon länger her. Da war ich mit meiner damaligen Freundin in Guatemala und wir wollten unbedingt tauchen in Honduras. Und wir haben einen super billigen Flug gekriegt.
Ja. Das Flugzeug war wahrscheinlich auch sehr preiswert.
Ziemlich. Ja, das war eigentlich ein 16-Sitzer mit zwei Propellern. Und wir sind dann mitten in ein Gewitter. Die Türen haben schon beim Start geklappert und die Fenster waren auch nicht richtig dicht. Also hoch ist es dann auch nicht geflogen, dass man dann Atemnot bekam. Aber es stank nach diesem Flugzeugbenzin, Kerosin, schätze ich mal. Oder die Kleinen fliegen ja auch mit Kerosin, das weiß ich gar nicht.
Ja.
Müsste man mal rausfinden.
Schon.
Ja, und die Türen und Fenster klapperten. Und dann, unter uns hat man nur noch den Urwald gesehen. Und dann kamen wir in ein Gewitter. Und dann war es überhaupt nicht mehr witzig. Also da habe ich echt Angst gehabt.
Aber so richtig tierisch. Ordentliche Turbulenzen hin und her geschüttelt.
Ja, das ist ja so ein kleines Ding nur gewesen.
Ja, ja.
Und ziemlich hin und her geschüttelt und... Also fies war das, richtig fies. Und danach bin ich auch überhaupt nicht mehr gerne geflogen eine ganze Zeit lang.
Aber ihr seid nicht notgelandet, ihr seid also wirklich angekommen. Ja. Also mir ist mal passiert, ich bin nach Dubrovnik geflogen und über dem Balkan gab es auch heftige Gewitter. Und also irgendwann hat es das Flugzeug so durchgeschüttelt, dass wir hin und her geflogen sind. Also der Pilot hat offenbar wirklich versucht, zwischen den Gewittertürmen hindurch zu fliegen. Und wir sind dann wirklich in Split-Not gelandet, weil wir nicht mehr weitergekommen sind und haben eine halbe Stunde gewartet, bis das Gewitter abgeregnet war, um dann weiterzufliegen. Das war auch...
Kenne ich eigentlich nur von der Autobahn.
Das war, glaube ich, einer meiner allerersten Flüge überhaupt mit einem Linienflieger. Und ich habe gedacht, naja, so ist es heute. Ich fand es sehr lustig. Hinterher habe ich dann gelernt, dass es so lustig nicht mehr war. Das war mein schlimmstes Flugerlebnis.
Ich bin überhaupt noch nicht so oft geflogen und wenn, war das echt relativ langweilig. Also das war, ja, genau. Ich bin nämlich ziemlich lange nicht geflogen. Dann habe ich nie gewusst, ob ich das irgendwie vertrage und so. Aber ich fand es immer sehr langweilig. Abgehoben und dann, ja, gelandet. Es waren auch nicht so lange Flüge. Ich glaube, mein längstes war mal 4 Stunden oder so. Und das war alles noch im Rahmen.
Aber es ist schon ziemlich krass jetzt, nicht? Also halb Europa ist lahmgelegt. Also jenseits der Alpen, also nördlich der Alpen geht eigentlich gar nichts mehr. Südlich wird auch langsam der eine oder andere Flughafen eingestellt. Frau Merkel ist in Lissabon gestrandet.
Stimmt.
Herr zu Guttenberg sitzt in Istanbul fest. Und,
ist er schon angekommen?
Ja, ja.
Okay.
Also das ist noch befliegbar in dieser Richtung. Finnland hat den kompletten Luftraum gesperrt, habe ich gelesen jetzt. Interessant, nicht? Also wie so ein Vulkan aus Island den ganzen Kontinent lahmlegt.
Gut für die Umwelt.
Das ist interessant, nicht? Also ob das wirklich so gut für die Umwelt ist, wenn die Leute jetzt alle mit dem Auto fahren müssen oder nicht.
Das ist die andere Frage, das stimmt auch wiederum.
Ja, die haben ja irgendwie, ich glaube, gestern nicht, im Heute-Journal war es oder so, haben sie mal ausgerechnet, was es London kostet, ne? So als Finanzplatz, was da an Geschäftsdeals ausfallen jetzt nur, so an einem Tag nur. Und ich glaube, heute ist ja der 2. Tag. Und
die haben ja 180.000 Passagiere in Heathrow.
Ja, ja, täglich. Das ist wirklich einer der größten. Das ist der größte, nee, das ist mit einer
das
der größten.
Das ist der größte Flughafen in Europa.
Genau, ja.
Also Heathrow ist dicht, Charles de Gaulle ist dicht, Frankfurt ist dicht, das sind die drei größten. Ja, da steht die Geschäftswelt erst einmal still. Ja, so viel zum Thema Flug. Hat schon jemand was geschrieben?
Nee, bisher noch nicht.
Gut, dann habe ich noch eine.
Ah. Du hast noch eine?
Ich bin mal auf Samos, also auf dieser griechischen Insel, wollten wir landen.
Ja.
Ja, und dann ging das nicht, weil diese Landebahn ist extrem kurz und ich dachte schon, endlich vorbei der Flug. Und dann berührte der Flieger noch nicht mal die Landebahn und gab dann wieder Vollgas. Und das war auch extrem beunruhigend. Hinten wieder hoch, noch eine Runde, nochmal runter, wieder hoch. Und bei dem dritten Mal hat das dann geschafft zu landen.
Ja,
ja, und Mike hat mir das erzählt, Mike Litt, dem ist das Gleiche auch auf Samos passiert. Ah. Also diese Landebahn scheint ein bisschen schwierig zu sein.
Ja, es gibt so ein paar Landebahnen, die sind sportlich. Das
fand ich auch nicht lustig.
Ja.
Nee, nicht gut.
Ja, ich bin in der Dominikanischen Republik, ist uns auch mal passiert. Da wollten wir auch landen und auf einmal startet der Pilot durch und dann sieht man so aus dem Seitenfenster, dass da noch ein kleiner Flieger so kurzfristig mal eben so auf die Landebahn gerollt ist und sie gedacht hat, ach, ich brauche das Ding jetzt auch hier sozusagen. Ja, das war auch seine beinahe Kollision. Aber hinterher ist es immer lustig zu erzählen.
Also, ja, das auf jeden Fall. Ein Freund von mir, der hat mal erzählt, er ist in Wien gelandet und zwar, als er dann kurz vor der Landung war, hat er aus dem Fenster geguckt und das Triebwerk brannte. Also es ist nichts passiert, niemandem, die sind auf dem Schaumteppich gelandet und ich dachte so, wie hast du das? Also wieso fliegst du überhaupt noch? Und er meinte, ja, der Augenblick war richtig fies und.
Aber es passiert dann doch erstaunlich wenig, ne?
Interessant, ja.
Genau. Machen wir ein bisschen Musik.
Ja, ich habe noch was. Ich glaube, Markus hat eben. Ich wollte es eigentlich rausschmeißen, aber Markus hat gesagt, er will das haben. Fugazi? Da kannst du ja jetzt eigentlich was erzählen.
Ja, ist eine Hardcore-Legende aus den USA und ja, auf jeden Fall sehr gut, sehr politisch aktiv gewesen auch immer. Und ja,
Straight Edge, ne?
Ich weiß gar nicht, ob sie Straight Edge genau waren. Dann müssen wir nochmal.
Das haben sie auf jeden Fall ins Mikrofon geschrien.
Auf jeden Fall, hören wir einfach mal rein.
Schwermetall.
Genau, Waiting Room.
Jetzt hat Norman den Regler gefunden und der iTunes-Rechner, von dem wir gerade großartige Musik von Matthias Hof senden.
Der sendet einfach weiter.
Der sendet einfach weiter. Der ist der nicht Schelm. Zu stoppen.
Nee, irgendwie nicht. Der wollte durch. Genau. Ja, das war ein. Markus hat das schon ganz richtig erkannt, ne?
Das war so, ja, das
ein
war
Cover.
Ich kannte den Song von Jimi Hendrix, aber es war ein bisschen schneller.
Ja, da gibt es ja Milliarden-Cover von, glaube ich, Fire und das waren die Red Hot Chili Peppers von einer ziemlich alten Platte eigentlich. Damals fand ich die auch noch richtig gut und ich habe die auch mal gesehen und die haben ihr Schlagzeug zerhauen, Bassgitarre auch und die Leute haben so eine Randale gemacht, das war in Bonn in der Biscuit-Halle, dass die alles wieder zusammengepflegt haben und weiter Gas gegeben. Also das habe ich auch noch nie gesehen.
Großartig, die Gitarrenfraktion kommt halt voll auf ihre Kosten. Wir spielen Aerobic, eine Herausforderung heute. Wir haben eine einzige Lösung, bis jetzt eine richtige Lösung. Also wir spielen es jetzt nochmal bis zum Ende der Sendung, 7:45, noch eine Chance mitzuspielen, mitzugewinnen. Und ja, es ging heute darum, aus einer Toncollage, aus drei Toncollagen um die Ecke zu denken, in drei Toncollagen. Und wenn man ein bisschen um die Ecke denkt, ergibt sich aus diesen Toncollagen dann jeweils ein Malermeister, ein Meistermaler. Und ja, da hören wir jetzt mal rein.
Zweimal 50. Oder 99 plus 1.
Also 200 durch 2 oder 350.
Minus 250.
That's me in the corner. That's me in the spotlight.
Einheit, die uns keiner mehr streitig machen kann. Die Einheit wächst von unten. Und dem muss jetzt Weiteres hinzugefügt werden, damit auch die Staaten zusammenwachsen können.
Das Zelt von Reinhold Messner und Peter Habeler steht am Everest-Südsattel auf 7900 Metern. Am 8. Mai 1978 gehen sie um 4:30 in der Früh los in Richtung Gipfel.
Es ist eigentlich nicht so schwer, aber googeln hilft halt nichts. Das Internet wird ohnehin überschätzt, wie wir später noch erfahren werden. Jetzt nochmal eine Dreiviertelstunde nachdenken und dann gibt es eine Chance, ein D-Radio-Wissen-T-Shirt in verschiedenen Größen zu gewinnen. Also natürlich nur in einer Größe, aber in einer der eigenen Wahl. Ja, was haben wir sonst noch in der nächsten Stunde? Wir werden mit Johnny Häusler telefonieren, den wir hoffentlich am Telefon dann erreichen werden, der einen Webblog betreibt namens Spreeblick, was in die eingeweihte Szene natürlich kennt.
Und darüber hinaus wahrscheinlich so einer der bekanntesten, ja, eines der bekanntesten deutschen Blogs, würde ich sagen.
Was kann man da so lesen?
Alles, von Politik über Popkultur, also ist lesenswert auf jeden Fall, immer mal einen Blick rein.
Ich bekenne ja, ich bin kein Blogleser, ich bin immer noch ein Zeitungsleser, aber ich bin wahrscheinlich schon zu alt dafür.
Ach Quatsch, ab und zu mal ein Blog.
Gut, jetzt ist die Frage, wie lange der nächste Musiktitel ist, weil dann sollten wir das so lange
rauszögern,
damit wir sozusagen vor den Nachrichten...
4:07.
4:07.
Wenn das Gerät nicht wieder rumzickt oder so, wir können ja mal gucken.
Dann erzähl doch mal, was wir noch hören werden
jetzt. Zoot Woman.
Okay.
Kennst du?
Gehört, ja.
It's Automatic und ja, der Herr Price...
Herr Price?
Genau, der macht da mit.
Wer ist Herr Price?
Herr Price, der...
Le Rhythme Digital in einem anderen Projekt und er hat vor allem für Madonna macht er ganz viele Sachen, hat glaube ich die letzten paar Alben so ein bisschen mitverantwortet.
Richtig.
Das letzte, genau.
Und 1995 haben sie sich dessen Eltern nämlich bereit erklärt, diesem Plattenvertrag mit Wall of Sound zuzustimmen, weil er noch keine 18 war.
Okay, dann hören wir jetzt Zoot Woman. Mit welchem Stück?
Mit welchem Stück? Habe ich das nicht gerade schon gesagt? Ich sag's nochmal. It's Automatic.
Fasten your seatbelts. Hier ist wieder Ihr Cockpit im Studio 2.6 mit Markus Franior an den Online-Reglern. Matthias Hof, der die Musik mitgebracht hat und auch sonst gute Geschichten. Wolfgang Schiller. Und neu im Studio Katrin Baumhöfer aus der Nachrichtenredaktion.
Ja, hallo.
Die heute schon 15 Mal diesen wunderbaren Vulkan ausgesprochen hat. Wie heißt der uns das alles eingebrockt hat? Die ideale Katastrophe.
Ja, Moment. Ich muss ja üben. Wahrscheinlich geht es jetzt prompt schief. Also das gute Stück heißt Eja Fjadja Jökull.
Das klingt cool.
Das sage ich jetzt aber nicht nochmal.
Wie hieß der?
Na, mein Isländisch-Kurs steht noch aus. Aber der hat uns alle schon in mittelschwere Verzweiflung aussprachetechnisch gestürzt.
Versucht man, diesen Namen dann zu vermeiden, wenn man Nachrichten schreibt?
Ich könnte jetzt sagen, es kommt darauf an, in welchem Verhältnis man zu dem Sprecher steht. Nein, aber ich würde mal sagen,
nee, also,
naja, es kommt ja darauf an. Ich mache ja auch Sprecherschichten. Aber... nee, eigentlich nicht. Es gehört ja zur Nachricht dazu. Wenn man das jetzt zum 100.000. Mal sagt, kann man es irgendwann auch mal weglassen. Mhm, also es ist jetzt nicht so, dass wir das die ganze Zeit wiederholen.
Gibt es so kleine Intrigen in der Nachrichtenredaktion, wo man sagt, so, du hast mir letztens diesen furchtbaren Namen reingeschrieben, jetzt schreibe ich dir auch ein paar fiese Namen rein.
Ja, man rächt sich dann mit somalischen Rebellenführern. Die haben ja auch so schöne Namen.
Die in keiner Aussprachedatenbank stehen.
Naja, nein, aber... Eigentlich ist das nicht so. Ich meine, die Leute, die sprechen, sind ja geschult und entsprechend, außerdem können wir auf diese wunderbare Aussprachedatenbank zurückgreifen und das ist immer eine große Hilfe.
Ja, musst du das dann üben? Also wenn dann so ein Gletscher dahin geknallt kriegst, ich kann den Namen nicht aussprechen.
Ich sage jetzt nicht nochmal. Aber es kann halt schon mal sein, dass man auf dem Weg zum Studio auf der Treppe murmelnd jemandem begegnet, der gerade das versucht, sich anzueignen.
Was antwortet man dann? Ja, wenn er dir auf der Treppe murmelnd begegnet, darf man die ansprechen oder sind die... Achso, ja, okay.
Zum Beispiel.
Ja, wir wollten ja reden über die Dinge, die heute wichtig waren. Seltsame Frage, was war heute wichtig?
Ja gut, also bei uns waren natürlich auch eigentlich zwei Themen, die ganze Zeit den Tag dominiert haben. Das ist natürlich einmal die Vulkanasche aus dem Eyjafjallajökull. Siehst du, es geht schon nicht mehr. Aber das hat ja eben auch, wie wir jetzt gerade erfahren haben, auch noch Auswirkungen auf die nächsten Tage. Die Experten sagen also alle, das Ganze kommt so schnell zwar nicht runter und für Flugzeuge ist die Asche also weiter gefährlich, ganz besonders eben aus dem Grund, weil die eben, weil das spitze Strukturen sind, also nicht vergleichbar mit Wüstensand, der ja ab und zu auch mal in unsere Gegenden weht, aber das ist eben, diese Asche ist so gefährlich, weil es ja einfach gesprengtes Gestein und geschmolzenes Gestein ist, das dann so spitz ist und das kann eben die Flugzeuge tatsächlich beschädigen, kann eben richtig gefährlich werden. Und jetzt eben ist ja bekannt geworden, dass eben auch München in einer Stunde wohl zumacht. Das wäre dann der letzte deutsche Flughafen. Bis morgen ist erstmal alles dicht. Diese Auswirkungen, die das hat auf Merkel schläft heute Nacht in Lissabon und so weiter, haben wir jetzt nicht ausdrücklich thematisiert. Das machen andere, aber das ist ein Aspekt, der eben nach unserer Sichtweise eben nicht der zentrale ist. Zweites Thema, was bei uns natürlich auch wichtig war, ist das Urteil gegen Bischof Williamson, der ja bekanntermaßen in einem Fernsehinterview den Holocaust geleugnet hat und gesagt haben, Gaskammern hat es nicht gegeben und so weiter. Der ist heute in Regensburg zu 10.000 Euro Strafe verurteilt worden. Das haben wir gemacht.
Der war aber nicht da, oder?
Er war nicht da. Er hat sich vertreten lassen durch seinen Anwalt. Hatte ihm eine Erklärung selbstverständlich mitgegeben, in der dann sinngemäß stand, er hätte sich nie so geäußert, wenn er gewusst hätte, dass das Interview auch in Deutschland ausgestrahlt wird. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
Gut, also er distanziert sich nicht von seiner Meinung, aber
wie gesagt, also man kann auch
sich an die Gesetze halten.
Man kann
das ist aber sehr nett von diesem Mann.
Ja, man kann einiges rauslesen. dann haben mir die
Kollegen... Wer die Strafe bezahlen? Weiß man nicht wahrscheinlich.
Es ist ja noch relativ frisch. Also er hat ja gegen eine frühere Strafgeldzahlung
prozessiert
und Einspruch eingelegt. Und deswegen war es jetzt überhaupt erst zu diesem Prozess gekommen. Also wie es jetzt weitergeht,
weiß man noch nicht.
Dazu ist das Urteil, glaube ich, eben noch zu frisch.
Okay.
Und die Kollegen aus der Wissensredaktion haben mir auch noch zwei Meldungen mitgegeben, die sie nicht gemacht haben. Einmal aus der Abteilung, ach was, Cannabiskonsum kann zu Psychosen führen.
Das ist ja neu.
Ja.
Das ist ja gar
aus dem Grund ist es dann eben auch liegen geblieben oder im Redaktionskonferenzfach gelandet. Eben aus dem Grund haben sie es nicht gemacht.
Das wir kriegen die wirklich die Brille
in der
Redaktionskonferenz. Früher hieß das Restaurant, jetzt ist das Redaktionskonferenzfach.
Genau. Das reicht für die Redaktionskonferenz.
Um klären, ich nehme ja die Themen mit, die wir eben aus ganz bestimmten Gründen...
Wir haben eine große Tasche dabei, hast du es gesehen?
Oh.
Da sind diese ganzen Meldungen drin, die
alles keiner braucht.
Stopp nicht in Müll damit!
Ich glaube, wir brauchen in Nessie tatsächlich mal eine Webcam.
Wir haben noch 50 Minuten zu senden.
Ja, gut, also aus dem Grund eben, weil es nichts Neues ist, haben wir es auch nicht gemacht. Und dann gab es noch eine Studie, über die tatsächlich in einer wissenschaftlichen Zeitung berichtet wird. Es geht um Alzheimer-Patienten, die eben kein Kurzzeitgedächtnis mehr haben. Also alles, was länger als 20 Minuten zurückliegt, ist in den meisten Fällen nicht mehr zu erinnern für diejenigen. Und in der Studie ging es darum, dass diese Menschen zwar sich nicht mehr konkret an die Ereignisse erinnern können, aber offensichtlich die dazugehörigen Gefühle, die diese Ereignisse dann provoziert haben, trotzdem noch erinnern oder zumindest noch präsent sind. Das Ganze wurde gemacht, denen wurden Filmchen gezeigt, die entweder eben eindeutig nett, schön, erheiternd oder eben traurig waren. Und natürlich hatten die den Inhalt vergessen, aber das Gefühl war noch da. So gesehen nicht uninteressant, aber wenn man genauer nachliest, geht es da um eine Versuchspersonenanzahl von 5. ich wiederhole 5. Das ist natürlich repräsentativ. Ja, genau. Aus dem Grund ist es dann eben auch
phänomenologisch
in meiner großen Tasche gelandet, die ich hier mitgebracht habe. Und haben es eben aus dem Grund nicht gemacht. Also wenn es repräsentativ gewesen wäre, wäre es natürlich gelaufen. Aber das ist einfach so gering, dass man eben so eine generelle Aussage nicht treffen kann.
Also ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich kenne diese Situation auch, dass ich noch ein Gefühl für einen Menschen habe, den Namen nicht mehr erinnern kann.
Ah. Vielleicht kannst du dich bei
vielleicht eine spezielle Form von Alzheimer. Das
ist eine spezielle Wie hieß der Vulkan gleich noch?
Wir können immer rückwärts versuchen, das ist auch schön.
Wie heißt die Sendung hier?
Konferenz, Redaktionskonferenz, genau. Ja. Sonst noch was Interessantes aus der Nachrichtenredaktion. Was macht man eigentlich mit dieser Beerdigung am Sonntag?
Das beobachten wir sehr interessiert, je nachdem, was da weiter passiert, wer kommen kann, wie diejenigen Leute überhaupt kommen. Im Moment ist der Stand der Dinge, dass sie stattfinden soll. Aber es kann sich ja noch was in der Sache tun. Wir behalten das auf jeden Fall im Auge.
Wir werden später noch über eine Veranstaltung aus Berlin berichten. Die Republika war die Thema in den Nachrichten heute.
Heute, wir haben es, als sie eröffnet wurde, selbstverständlich in Wissensnachrichten gemacht. Es gab ja dann auch im Programm Talk dazu. In den Nachrichten war es auf jeden Fall in der Wissenssparte. Mhm. Wie das heute bei den Kollegen gelaufen ist.
Hast du das nicht verfolgt?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht aus dem Kopf. Müsste ich gucken.
Du bist auch erst seit 1-2 Stunden hier im Dienst, oder?
So ist es.
Genau. Und hast noch bis Mitternacht.
Bis zum bitteren Ende, jawohl.
Ja, dann viel Spaß. Katrin Baumhöfer von den Nachrichten, vielen Dank.
Alles klar, nimm die Tasche mit, ne?
Genau, die dicke mit den dicken
Moment.
Stapeln. Sortier. Matthias, du hast wieder einen Song ausgesucht.
Ja.
Just Stone.
Just Stone. Kennst du die?
Ich sehe sie gerade auf der Wikipedia-Seite.
Ja, sieht gut aus. Britische Soul-Sängerin. Mhm. Und ich finde die, habe ich irgendwie letztens erst entdeckt, gibt es schon länger. Ich finde die echt gut. Jetzt also,
als 16 war oder so, ne?
Ja, ja,
genau. Konzerte gegeben und dann so, ich muss gleich ins Bett.
Ja, ja. Habe ich letztens erst entdeckt, leider. Also Soul war auch mal eine große Sache für mich. Und inzwischen finde ich es wieder ganz gut. Candy Staten, ein Cover. You got the love.
Ja, Just Stone in der Redaktionskonferenz mit einem Titel, den ich vergessen habe.
You got the love.
Dankeschön.
Genau, Cover von Candy Staten.
Großartig. Und in der Leitung ist Johnny Häusler vom Spreeblick-Blog. Ein schwieriges Wort. Hallo, Johnny.
Guten Tag.
Ja, schönen Abend. Du bist Mitveranstalter der Republika in Berlin, einem Treffen, dem Szene-Treffen der Blogger, der Netzaktivisten der Web 2.0-Gesellschaft High Society in Deutschland.
Ach, wenn wir das High weglassen, dann ist leider die Republika ist inzwischen, das kann man glaube ich sagen, eine doch ausgewachsene Konferenz geworden.
Ja.
2500 Besucher, da ist dann schon nicht mehr von Klassentreffen die Rede.
Und wer was im Netz ist, der muss da gewesen sein.
Ach, naja, was muss man schon? Also, nein, ich bin gerade sehr, sehr entspannt. Wir haben gerade die Verabschiedung gemacht mit dem Organisationsteam und allen Helfern. Und es geht gleich in die Abschlussfeier. Und ich habe eine extrem gute Entwicklung gesehen bei der Republika dieses Jahr, eine, die wir uns gewünscht haben, nämlich, dass es eben keine Insider-Veranstaltung mehr ist oder eine Veranstaltung für Leute, die absoluten Netzprofis sind und jeden Tag 25 Stunden im Netz verbringen, sondern eine Veranstaltung, wo Leute gezielt zu Themen hinkommen. Also wir hatten zum Beispiel die Relearn als Subkonferenz, als Unterkonferenz, wo es um das Thema Medienerziehung und Medienkompetenz ging. Mhm. Und da gab es super viel positives Feedback, das werden wir auf alle Fälle ausbauen, weil das ist ein großes Thema und da passiert scheinbar in Deutschland unglaublich wenig. Man ist teilweise fassungslos, was man dazu zu hören kriegt, auch von Lehrkräften, vor welchen Problemen die stehen, die dann was tun wollen.
Aber im Prinzip ist ja, sagen wir, der gemeinsame Nenner der Leute, die dorthin kommen, dass das Internet etwas uneingeschränkt Positives ist, oder? Also das ist sozusagen eigentlich die Welt, die Basis, auf der man da sich trifft.
Das uneingeschränkt positiv würde ich nicht unterschreiben. Ich glaube, jedem ist bewusst, aber also der Vergleich mit der Welt ist gar nicht so schlecht. Felix Schwenzel von Wirres.net hat diesen Vergleich gebracht. Sein Vortrag hieß, warum das Internet scheiße ist. Das hatten wir tatsächlich 2-3 Mal im Programm, hatten sie parallel Leute solche Vorträge eingereicht. Und er hat am Ende den Schluss schon gezogen. Ich meine, am Ende, was ist denn das Internet? Erstmal ist es ja nur eine Technik. Und die Leute, die es bevölkern, die was draus machen, von den großen Unternehmen bis hin zu dem Blogger, der seine eigenen Texte ins Netz stellt, sind ja diejenigen, die es zum Leben erwecken und zu dem machen, als was man es dann empfindet. Und insofern, wenn man Teile des Internets kritisiert, was natürlich völlig zu Recht auch kritisiert wird, kritisiert man die Welt als solche. Mhm. Und der Vergleich ist nicht ganz falsch.
Ich fand ja sehr interessant einen Beitrag, den uns Vera Linz am gestern, glaube ich, gebracht hat. Die hat uns sozusagen erzählt von einem russischen Blogger, der sozusagen die These vertreten hat, diese tolle Freiheit, die das Internet bietet, die Informationsfreiheit, die Möglichkeit, sich darzustellen, sich zu vernetzen, auszutauschen, auch politisch sich zu betätigen, die sei eigentlich gar nicht so toll, sondern ginge in vielen Staaten nach hinten los und würde gerade sozusagen zum Überwachungsinstrument werden. Ich spiele mal kurz den Ausschnitt von Vera Linz aus dem Interview von gestern an.
Also es wurde weniger das Web 2.0 kritisiert als die Stimmen oder die Annahmen, die darüber kursieren. Und die für mich interessanteste Stimme war der Weißrusse Jewgeni Morozov, der derzeit an der Georgetown University in Washington DC arbeitet. Der hielt gleich am Vormittag einen Vortrag. Und man muss wissen, das Internet gilt ja gemeinhin als ein Katalysator für Demokratie, als ein Werkzeug, dem man sogar das Potenzial nachsagt. Man könne damit autoritäre Regimes ins Wanken bringen. Und da hat er in seinem Vortrag doch erhebliche Zweifel angemeldet. Er sagt, wir wissen eigentlich viel zu wenig darüber, wie das Internet wirkt, als dass wir verlässliche Theorien darüber bilden können. Nehmen wir mal die Idee von der Weisheit und dem Einfluss der Massen, was er kursiert. Ja, da sagt er, wir konzentrieren uns immer auf sehr wenige Beispiele wie Wikipedia, was ein großartiges Projekt ist, auf Communities, wo Leute sich vernetzen. Aber wir wissen nicht, welche Kosten das auf der anderen Seite mit sich bringt. Und das muss man auch mit in Betracht ziehen. Also Regierungen können über Communities ihre eigenen Botschaften unterbringen, die können die überwachen, die können auch Aktiven bei ihrer Koordinierung zusehen sozusagen und haben internen Einblick in sozusagen eine Opposition, können einzelne Leute ins Gefängnis bringen und das sind Kosten, die die Vorteile der Demokratisierung wieder komplett neutralisieren.
Würdest du denn sagen, dass das Internet es den Regierungen vielleicht leichter macht, ihre Politik anzupassen und damit dann halt auch letztendlich an der Macht zu bleiben?
Das ist zumindest eine These, die Morozov durchaus verfolgt. Ich habe ihn genau das mal befragt und wir hören mal seine Antwort darauf.
Well, that as well, sure. I mean, they are watching in real time what's happening, you know, in the past. You look at a, you know, country like Russia, which is huge geographically. It was very hard to know, you know, what's happening in Siberia. You know, now you have bloggers who find problems, uncover them, point to them. And, of course, the government knows what's wrong, which bureaucrats are corrupt. I mean, in some sense, it's good because, you know, it makes government more effective and efficient. They get rid of the corrupt people. But it doesn't bring in any democratization. It just that, you know, before all the money was stolen at the local level, now it's all stolen at the national level.
Ja, Johnny Häusler in Berlin, was denkst du zu so einer Stimme?
Ja, unbedingt wichtig und wichtiger, richtiger und spannender Aspekt. Deswegen war der Mann hier. Es gibt natürlich viele komplett richtige kritische Stimmen, die auch sagen, passt mal auf Leute, es ist nicht alles nur super und das wäre ja auch albern. Also ich meine, man kann doch nicht sagen irgendwie das Internet, hey super, alles toll und so. Es gibt ja Bereiche, glaube ich, über die braucht man sich nicht streiten. Also wir haben eine Demokratisierung der Produktionsmittel zum Beispiel. Also einen Videobeitrag zu erstellen, selber Interviews zu veröffentlichen und so, sagen wir mal, jetzt bleiben wir mal unpolitisch für einen Moment, ist heute leichter und kostengünstiger denn je und auch die Verbreitung. So, da glaube ich, gibt es einen Konsens drüber.
Ja.
Was jetzt politische Aktivitäten angeht, diese kritischen Stimmen und die anderen Stimmen, die gab es auch im Fall von Iran zum Beispiel. Als Leute gesagt haben, wow, die nutzen Twitter, um die Nachricht in die Welt zu bringen. Und andere haben gesagt, klar. Und wer hat die ganzen Handynummern, wo das rausgegangen ist? Die Regierung.
Großartig, ja.
Und das ist natürlich, ja, ich möchte, also als Veranstalter möchte ich diese ganzen verschiedenen Stimmen haben, weil was wir dringend brauchen, ist eine konstruktive Debatte und diese Debatte muss auch stattfinden zwischen den Hardlinern. Also wir müssen gucken, wie wir die Hardliner, die irgendwie sagen, Internet super, rettet die Welt, und aber auch die sagen, will ich gar nichts mehr zu tun haben und muss man abschalten, wir müssen uns annähern, wir müssen alle Leute an den Tisch bringen, weil was das Internet letztendlich tatsächlich positiv beeinflusst, bewirken kann, das klingt jetzt super pathetisch und übertrieben, aber das haben wir in unseren Händen, das ist tatsächlich so. Ich finde, es bietet großartige Möglichkeiten und ich muss zugeben, dass es mich hierzulande schon oft nervt, dass wir uns so auch in größeren Medien doch oft darauf konzentrieren, was ist die Gefahr, was da alles passieren kann. Aber wir können doch Zukunft nicht gestalten, indem wir versuchen, alle Gefahren zu verhindern, sondern wir können sie doch viel besser gestalten, wenn wir versuchen, die Chancen zu nutzen.
Mhm. Trotzdem glaube ich, also ich finde es ja schon wichtig, dass man sich also mit diesem Medium einfach kritischer auseinandersetzt, als es vielleicht oft der Fall ist. Also was mich heute ein bisschen aufgeschreckt hat und auch dieser Tage ist so diese Debatte um Netzneutralität. Ich meine, ist schon etwas länger auch am auf dem Markt, aber sagen wir mal, die konkreten Pläne von Providern, sage ich jetzt mal, die Flatrate im Internet oder den diskriminierungsfreien Transport von Informationen einzuschränken, das scheint ja immer konkreter zu werden. Also,
das ist schon irre, ne?
Ja, also Tariq Ahmir hat da uns heute ein bisschen was dazu erzählt. Vielleicht hören wir da kurz mal rein.
Ja, das Hauptgeschäft der Netzbetreiber ist ja, Daten von A nach B zu transportieren. Doch damit lässt sich immer weniger Geld verdienen. Der Wettbewerb ist sehr hart. Und gleichzeitig verdienen Firmen wie Google und Co. Milliarden und auf diese Gewinne schielen die Provider neidisch und wollen an diesen Gewinnen teilhaben. Und das hat die Netzbetreiber auf die Geschäftsidee gebracht, die Geschwindigkeit des Datentransportes zu variieren. Einerseits soll die Zustellung bestimmter Daten gezielt ausgebremst werden, während andere Daten besonders schnell transportiert werden. Und dafür verlangen die Netzbetreiber dann eine Extragebühr. Allerdings würde so eine Manipulation die bisher geltenden Prinzipien, wie Daten im Internet verschickt werden, auf den Kopf stellen.
Nach welchen Regeln fließen denn Daten heute im Internet?
Also bisher sind alle Daten gleich. Das heißt, alle Bits werden von den Providern gleich schnell transportiert. Es ist also ganz egal, ob ich eine E-Mail schicke, mir ein Video angucke oder eine Suchmaschine benutze. Alle Daten haben beim Transport im Internet die gleiche Priorität. Und so ist das Internet auch von vornherein konzipiert worden. Und jeder kann heute auch ein neues Angebot ins Netz stellen, ohne jemanden um Erlaubnis bitten zu müssen. Und genau das wollen die Netzbetreiber in den USA und in Europa aber ändern, indem sie sozusagen als Herren der Netze die bislang offene Infrastruktur nach ihren Vorgaben regeln und Daten unterschiedlich behandeln. Kritiker fürchten, dass so das insbesondere innovative Startups, also man denke an Twitter oder Skype, also kleine Firmen, die einfach mal was ins Netz gestellt haben, solchen Firmen das Leben erschwert würde, wenn sie die Netzbetreiber sozusagen als Türsteher erstmal überwinden müssen. Und am Ende könnte das Internet dann eher dem Kabelfernsehen ähneln, indem der Netzbetreiber darüber entscheidet, welche Kanäle zu empfangen sind und wie viel Geld Anbieter und Konsumenten für die Nutzung des Netzes bezahlen müssen.
Wie realistisch schätzt du ein, ist diese Gefahr?
Naja, ich weiß, dass es in Planung ist, beziehungsweise also, dass man darüber redet und das sehr gerne hätte, weil dann könnte man halt einfach nochmal ganz andere Einnahmequellen generieren. Realistisch, ich weiß es nicht. Ich lasse mich auf so eine Aussage nicht mehr ein, weil ich habe so viel Sachen schon gesehen, wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Und dann wieder andere Dinge, wo ich gedacht habe, puh, da bin ich aber froh, dass dieser Kelch an uns vorbeigegangen ist. Dieses Thema Netzneutralität ist wirklich super spannend. Und das ist am leichtesten zu verstehen, weil es sind ja immer so große Begriffe und man denkt, man muss vom Internet tierisch viel Ahnung haben. Am leichtesten zu verstehen, finde ich, ist für jemanden, der jetzt nicht komplett netzfremd ist, wenn man sagt, man stelle sich nur mal vor, das Web, also das World Wide Web, der Browser, den wir öffnen, in dem wir heute einen Großteil unserer Netzaktivitäten vollziehen, wäre von einer Firma erfunden worden. Mhm. Irgendeine Firma hätte gesagt, so, wir stellen euch mal vor, das World Wide Web, und dann kann man sich ganz schnell vorstellen, wie das aussehen würde. Ich würde Pakete kaufen müssen. Ich hätte das Basispaket und wenn ich das Paket Knowledge dazu haben will, dann kriege ich Zugang zu Suchmaschinen.
Ich meine, wenn man sich die Geschichte des Internets mal anschaut, dann gab es ja solche Versuche. Also ich meine, Firmen wie AOL haben ja versucht, ihr eigenes Content geschwängertes Netz sozusagen im Internet intern aufzuziehen. Nicht?
Das ist ja auch eine völlig irre Entwicklung. Also
und
wenn man,
sind ja daran gescheitert, nicht? Die haben ja versucht, ihre User alle in ihrer eigenen Welt zu halten. Ne? Und also das war ja auch, gab ja auch andere Versuche von anderen Konzernen. und haben sozusagen ein Potemkinsches Internet eigentlich für ihre Nutzer aufgebaut. Und irgendwann haben die Leute gesagt, also das wollen wir nicht mehr, wir wollen ja raus. Ne?
Und was passiert jetzt gerade? Jetzt sind alle Leute auf Facebook.
Genau.
Und im Grunde genommen ist Facebook, was AOL vor 20 Jahren mal war.
Im Prinzip, ja.
Das ist schon irre, das ist ein Internet im Internet. Und jetzt, ich meine, ich bin wirklich kein Anhänger von Verschwörungstheorien und sehe nicht hinter jeder Herausforderung irgendwie die bösen Mächte. Aber man kann das leicht weiterspinnen. Ob Facebook jetzt das beste Beispiel ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es viele Leute nutzen. Und wenn ich mir manchmal so meine Replies angucke oder so, dann habe ich den Eindruck, viele Leute nutzen das den ganzen Tag. Aber jetzt gehen wir mal zum Beispiel, überlegen wir uns mal, was passiert denn, wenn Google uns nicht nur kostenlose Dienste anbietet, sondern auch einen kostenlosen Netzzugang. Wenn Google sagt, hier, Highspeed, Anschluss an alles via Google, was ziemlich großartige Sache wäre. Aber dann, also unglaublich spannend, was kommt da auf uns zu? Was bedeutet das? Wo müsste man vielleicht regulierend eingreifen? Felix Schwenzel, muss ich nochmal zitieren, weil ich den Vortrag ziemlich spannend fand, der hat das gewagt und war ganz vorsichtig, das war irgendwie ganz süß zu sehen, auch mal zu fragen, vielleicht liegen wir als Netz-Heavy-Nutzer, wie man das so sagt, ja auch falsch. Vielleicht brauchen wir ja auch eine Regulierung. Er hat es einfach mal so in den Raum gestellt, weil er hat es mit der industriellen Revolution verglichen, hat gesagt, am Anfang dachten auch alle Leute, die industrielle Revolution bringt uns den Segen und endlich wird es allen Menschen wieder gut gehen. Und stattdessen ist es oft in eine ganz andere Richtung gegangen. Und erst als Regulatorien eingeführt wurden, als Regeln eingeführt wurden, hat es tatsächlich funktioniert. Hm. Und er hat einfach mal die Frage in den Raum gestellt, könnte es nicht sein, dass das bei der digitalen Revolution ähnlich ist?
Mit Sicherheit. Also ich glaube, Facebook wird dann sehr große Probleme bekommen, sobald sie beginnen, Dinge, die viele Leute wollen, einfach auszusperren. Also das
zum Beispiel oder andere Dienste, die sie jetzt noch nicht anbieten, genau. Anzubieten.
Ja, ja. Also wenn es da einschränkt, das ist, glaube ich, ja die interessante Kraft der Internetnutzer, sobald sie irgendwelche Dinge haben wollen, die sie auf einer Plattform nicht mehr bekommen, dann gehen sie einfach weiter. Und deswegen bin ich da relativ optimistisch, eigentlich was Facebook angeht, wie weit sich das halten kann oder einschränken kann.
Würde ich auch denken, aber es gibt natürlich auch immer, ich möchte jetzt wirklich keine Träne vergießen für einen großen Internetanbieter oder so, aber auch da darf man ja die Augen nicht vor zumachen. Es gibt natürlich auch wirtschaftliche Herausforderungen. Und ich bin zum Beispiel, obwohl ich selbst auch Teil eines Blogvermarktungsnetzwerkes bin und auch da mit Mediaagenturen und mit Werbung zu tun habe und das alles auch gar nicht so schlimm finde, ist es trotzdem so, dass es mich stört, dass es offenbar im Netz nur die Möglichkeit gibt, Dinge zu monetarisieren über Werbung. Das heißt, es gibt Ausnahmen, es gibt Services, die nehmen einfach Geld für ihre Dienstleistungen, die haben Premium, weiß ich nicht, Projektmanagement-Software, so eine Sachen online. Viel klügerer Weg eigentlich, also zu sagen, wir haben eine Basisfunktion, die ist kostenlos. Willst du mehr, weil du es beruflich nutzt, dann kostet das 5 Euro, 15 Euro im Monat oder Flickr, die auch einen Premium-Account haben. Das ist sehr klug und ich finde das eigentlich fairer, als alles mit Werbung zuzuhauen.
Ja, aber ich meine, die Leute wählen das, was sie wählen, nicht? Also ich meine, es gibt Pay-TV und es gibt Privatwerbefernsehen und man wählt halt das, was einem weniger das weniger übel ist, oder?
Oh, ich habe hier gerade ein Verbindungsproblem. Oh. Ich höre was in der Leitung rauschen. Ich hoffe.
Wir hören es nicht. Also die Leitung ist sauber bei uns.
Ich höre nur noch ein Rauschen.
Oh je.
Ich lege mal auf mit der Bitte, mich nochmal zurückzurufen.
Dann moderiere ich jetzt kurz einen anderen Beitrag. Ah, großartig.
Ja, super.
Ah, dann war es eine kurze Störung. Ich wollte nämlich auf eine andere Geschichte kommen. Diese Demokratisierung der Produktionsmittel, die du vorhin so schön angesprochen hast. Also eine ganz neue heiße Kiste sind ja solche Fab Labs, also 3D-Drucker, was man bisher nur für die Industrie kannte. Dinge, wo man sozusagen für viele, viele hunderttausend Euro teure Geräte kaufen musste, um dann aus Stahlblöcken oder aus mit Kunststoff Dinge in dreidimensional zu formen. Das gibt es inzwischen jetzt sehr viel günstiger und an vielen Universitäten auch schon für die Bürger zum Ausprobieren. Und wir haben einen Beitrag auch, glaube ich, am Mittwoch gespielt von Christoph Kersting, der so ein Fab Lab mal vorgestellt hat.
Fab Labs sind die Vorreiter und bald wird es so sein, dass jeder seinen 3D-Drucker zu Hause stehen haben wird und dann selbst einfach seine Sachen ausdruckt. Zum Beispiel ein Gerät ist kaputt gegangen, es ist etwas heruntergefallen, der Kunststoff ist von der Hülle ist kaputt gegangen, von der Fernbedienung zum Beispiel. Jetzt kann man eine neue Fernbedienung kaufen und das kann sehr aufwendig sein. Oder man druckt sich innerhalb von Minuten seine neue Fernbedienungshülle mit dem ABS-Kunststoffdrucker.
Oder uns gefällt ein Lampenschirm nicht mehr und wir entwerfen und drucken uns einfach einen neuen. Fragt sich nur, was sagen IKEA, Sony und Co. dazu, wenn wir alle irgendwann unsere eigenen Produkte im heimischen Wohnzimmer herstellen und quasi zu Prosumenten werden.
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage, wo man jetzt mal abwarten muss, wie die Hersteller da auf diesen Zug aufspringen oder halt auch nicht, ob sie es verschlafen, ähnlich wie die Musikindustrie seinerzeit. Copyright wird eine große Frage sein. Ich meine, möchten Hersteller, dass ich es vervielfältige? Wo sind die Rechte der Privatperson? Darf ich zu Hause Sachen nachbauen? Oder hat da irgendjemand ein Patent oder einen ähnlichen Schutz drauf? Das werden spannende Fragen für die Zukunft aber sein.
Johnny Häusler in Berlin. So ein Fab Lab, so ein Drucker, gab es denn auch auf eurer Messe?
Ja, das war jemand hier, der den vorgestellt hat, der ihn auch kommerziell auswerten wird, was ich auch völlig okay finde. Dafür hat er tatsächlich dann Kritik gekriegt. Manchmal finde ich es ja auch schon ein bisschen merkwürdig. Ich meine, da investiert jemand in eine Entwicklung von etwas und soll es dann verschenken oder so, ich weiß es auch nicht, manchmal kann ich auch noch den Kopf schütteln, aber der hat das vorgestellt und tatsächlich ist sowas natürlich, man kommt sich vor wie in einem Science-Fiction-Film. Wer sowas mal gesehen hat, das ist halt tatsächlich so ein Kasten und der schnitzt quasi aus einem Stück Kunststoff ein Produkt.
Ja.
So, und bisher sagen wir ja, naja, okay, Musik kann man kopieren. Aber die Frage, die gerade im Beitrag gestellt wurde, ist natürlich die eigentlich spannende. Hoppla, jetzt kann ich nicht nur Musik kopieren, also nicht nur Daten, sondern auch Gegenstände. Wahnsinn.
Großartig eigentlich erst einmal, aber man braucht natürlich dann auch die entsprechende Datei, die das Ding konstruiert, weil die Konstruktion ist ja trotzdem nach wie vor nicht unaufwendig. Also das Design, das herzustellen, oder?
Ja, ich schätze mal, also da kann man jetzt eigentlich nur rumspinnen, aber ich denke mal, da werden sich dann schnell Communities bilden, die für die Baupläne tauschen und nachbauen und dann wird es da auch eine Menge juristischer Probleme geben. Und ich bin ja grundsätzlich Kulturoptimist. Mhm. Und ich glaube ja, dass es wird ganz, ganz furchtbar werden in bestimmten Bereichen. Wir werden ganz viele Herausforderungen zu meistern haben und es wird auch an einigen Stellen klingt so lapidar, aber das wird richtig wehtun. Das gibt immer auch zum Beispiel Arbeitsplätze, ja, es fallen Arbeitsplätze weg durch Maschinen zum Beispiel. Aber man muss sich dann fragen, waren diese Arbeitsplätze menschenwürdig? Also wenn wir jetzt mal an Fließbänder zurückdenken.
Ja.
Ja, das tut weh, das tut einer Gesellschaft weh, es tut Menschen weh, weil sie ihre Jobs verlieren oder so. Und genauso sind es Herausforderungen für Unternehmen, wenn man plötzlich ihre Produkte kopieren kann.
Ich frage mich, wie effizient das ist, nicht? Also ich meine, natürlich kann man da so einen Plotter oder so einen Drucker, wie man es nennen möchte, das Ding zusammenbauen, aber das dauert ja Minuten, Stunden, keine Ahnung, wenn es relativ groß ist, da ist es wahrscheinlich sehr viel günstiger, das industriell weiterherstellen zu lassen.
Kann sein, aber vielleicht gibt es dann wirklich Freaks, die endlich mal die Gelegenheit haben, ihre Ideen, die einfach nicht massenkompatibel sind, umzusetzen. Und ich meine, das ist ja auch eine Frage der Zeit, oder? Was das Ding dann in 10 Jahren, was wird dann noch so ein Ausdruck kosten? Wie schnell wird er dann gehen?
Mhm.
Das ist wirklich so, in diesem Zwiespalt ist man doch dauernd, oder? Ja. Dass man sieht irgendwie, eigentlich möchte man sagen, wow, wie abgefahren, was ich hier miterleben darf. Und auf der anderen Seite fängt man natürlich auch an zu grübeln und denkt, oh, was bedeutet das für die Gesellschaft und so.
Ja.
Tatsächlich, ich muss zugeben, dass es dieser Konflikt ist, der mir sehr viel Spaß macht, wo ich auch hoffe, dass die Republika ein Teil dieser Fragestellung sein kann.
Mhm.
Und ja, ich habe so viele Interviews geführt in den letzten 3 Tagen und ganz oft kommen natürlich Fragen nach Antworten. So wie Herr Häusler, wie sieht das Internet in 10 Jahren aus? Ich weiß es nicht.
So wie wir es wollen. Weiß. Ja, ja, ich meine, ich würde doch gerne ein bisschen bei diesem Fab Lab bleiben, weil also ich finde es ja schon interessant, dass man da wirklich Einzelstücke sich anfertigen kann nach eigenen Vorstellungen. Ne? Also dass man eben da Dinge sich konstruieren kann, die man vorher einfach nicht haben konnte. Also die Frage ist nur, wie verbreitet wird das wirklich werden? Also ist das, es gibt ja so dieses Phänomen bei den Farbdruckern, nicht? Also man konnte jetzt seit 10 Jahren kann man jetzt Fotos in Qualitäten ausdrucken, die man vorher nur aus dem Labor bekommen hat. Trotzdem sind es ja nach wie vor enorm teure Geschichten. Also es ist nach wie vor sehr viel günstiger, das Ganze sich sozusagen zu bestellen oder im Fotogeschäft machen zu lassen. Also die Frage ist, bleibt es auch nur so eine Nische oder so eine Mal-Ausprobier-Anwendung oder wird es wirklich ein Standardgerät im Haushalt, wie manche sagen.
Kommt auch so ein bisschen auf die Zulieferer an, ne? Ja. Weil der Rohstoff muss natürlich geliefert werden. Ja. Und da kann man im Notfall auch noch für eine künstliche Verknappung sorgen, also dann für entsprechend hohe Preise. Mhm. Wie es ja beim Fotopapier auch mal war, das hat sich ein bisschen angepasst. Aber der Vergleich mit ganz normalen Druckern ist natürlich genau der richtige, weil was kostet der Drucker heute? 20 Euro, 30 Euro?
Genau.
Was eigentlich auch kompletter Irrsinn ist. Ich meine, was wir an Rohstoffen verschwenden. Man kann ja einen 20-Euro-Drucker, den kann man ja nicht mal mehr verkaufen nach einem Jahr. Sondern genau. Der fliegt auf den Müll und das ist eigentlich, das ist eine Schande. Also
ja. Das
was auch nochmal so ein Extra-Thema, aber so der Drucker kostet 20, 30 Euro und dafür wird bei der Tinte ordentlich zugelangt.
Genau.
Und wahrscheinlich wird es da ähnlich sein. Vielleicht kostet der Drucker irgendwann mal nur noch, also für das, was er kann, 500.000 Euro oder so, also 500 oder 1.000. Aber das Rohmaterial, der Kunststoffblock, den ich kaufen muss, ich glaube, da werden sich Leute schon was einfallen lassen, wie man den künstlich hochpreisig halten kann.
Wenn sich dann billige Importe aus China gibt oder so. Ja, jetzt zum Schluss vielleicht nochmal die Frage, welche Fragen sind denn offen geblieben auf der Republika dieses Jahr? Oder sprich, was werden nächstes Jahr die Themen sein?
Letztere Frage stellen wir uns in den kommenden Wochen. Jetzt brauchen wir erstmal alle ein bisschen Ruhe. Fragen offen sind immer ganz, ganz viele. Ich überlege, wie man es hinkriegt. Als Veranstalter gucke ich, wir haben viele internationale Gäste gehabt. Wir haben eine iranische Bloggerin gehabt, die sehr genau erzählen könnte, was bedeutet das eigentlich, im Iran zu bloggen. Die saß 2 Tage im Knast. Die hat irgendwann festgestellt, dass die Regierungskräfte alles von ihr haben. Die haben alle Passwörter gehabt. Die haben alles, was die geschrieben hat, mitverfolgt und so. Und das war eine ziemlich taffe Frau und es ist mir extrem peinlich, dass ich ihren Namen jetzt nicht weiß, weil ich dann da mit den Namen einfach auch nicht so firm bin und ich möchte ihn dann lieber nicht falsch aussprechen und falsch sagen. Aber die hat erzählt, dass sie irgendwann so ein Spitzel irgendwie getroffen hat, der hat sie abends angesprochen und hat gesagt, weißt du, ich weiß von dir alles, ich weiß das Passwort deines Blogs. Und dann hat sie gesagt, okay, dann blog doch mal was. Das ist schon extrem cool. Ich weiß jetzt nicht, wie viel dabei so ein bisschen vielleicht auch Legendenbildung ist oder so.
Hat er dann geblockt, würde ich jetzt interessieren.
Nee, hat er nicht. Aber wir hatten jemanden aus Brasilien, das hat Markus Becke da mir erzählt, der hat voller Inbrunst erzählt, wie da die in Anführungszeichen Macht der Leute, die das Internet benutzt haben, dazu geführt haben, dass die Regierung irgendwann gesagt hat, okay, dann lass uns da mal zusammensetzen und dann lasst uns mal Urheberrechtsgesetze zusammen entwerfen.
Mhm.
Dann beteiligt euch doch mal. Lass doch mal gucken, wie machen wir dann den Kram?
Mhm.
Und das sind natürlich spannende Geschichten. Da ist das Publikum, da haben wir weniger Leute im Publikum als bei einigen anderen Kisten, wo deutsche bekannte Nasen aus dem Internet, wo es vorher mal heißt, mal die gleichen bekannten Gesichter und so. Da sitzen sie aber alle und bei den ausländischen Bloggern vielleicht nicht so.
Mhm.
Das muss ich zugeben, finde ich ein bisschen schade und überlege natürlich, das ist ja keine böse Absicht der Besucherinnen und Besucher, sondern überlege, woran kann es liegen. Wir brauchen, glaube ich, einen Übersetzungsservice, also dass wir, weil auch wenn man relativ fit ist im Englischen, ist eine Iranerin, die Englisch spricht, vielleicht auch nochmal schwerer zu verstehen. Wir müssen da irgendwie mehr für Dolmetscher sorgen. Die waren bisher einfach ein Kostenfaktor, den wir uns nicht leisten konnten. Aber vielleicht gibt es ja auch da Möglichkeiten, auf die Besucher sich zu verlassen. Vielleicht kann man da irgendwie was live übersetzen oder so. Das ist für mich ein großes Thema, weil ich möchte, dass wir hier über den Tellerrand gucken.
Sehr schön. Johnny Häusler, Blogger des Spreeblick-Blogs und Veranstalter der Republika, heute in Berlin zu Ende gegangen. Jetzt noch viel Spaß auf der Abschlussparty heute Abend, dem Abschlussfest.
Ich danke Ihnen sehr.
Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Sehr gerne.
Einen wunderschönen Abend.
Ihnen auch.
Matthias Hof, du hast Musik mitgebracht. Und was hören wir als nächstes?
Borneo und den Titel Boys in Shorts. Und ich hatte mir gerade eben sowas richtig Tolles rausgesucht im Netz und jetzt ist es weg.
Okay, dann hören wir jetzt einfach das Ding ohne große Erklärung. Matthias, das war ein Song von
Borneo und Sporenburg, erschienen auf Italic. Das war mal ein Kölner Label, die sitzen jetzt in Berlin. Und das, was ich gefunden hatte im Netz, finde ich, also so schön hätte ich es nicht formulieren können. Zeitlose, supergute, relaxed, groovy Musik für Kopf, Bauch und Arsch. So.
Gut, und in der Aerobic-Toncollage zu den Malermeistern, die heißt wirklich Malermeister, die Toncollage, das haben unsere Autoren heute so verbrochen, obwohl es um Meistermaler geht, also um meisterhafte Maler. Und die hören wir jetzt nochmal, bevor wir sie auflösen. Drei weitere Leute haben mitgespielt und das richtig aufgelöst. Ja. Jetzt kommt die Auflösung.
2 mal 50. Oder 99 plus 1.
Also 200 durch 2 oder 350.
Minus 250.
That's me in the corner. That's me in the spotlight.
Einheit, die uns keiner mehr streitig machen kann. Die Einheit wächst von unten. Und dem muss jetzt weiteres hinzugefügt werden, damit auch die Staaten zusammenwachsen können.
Das Zelt von Reinhold Messner und Peter Habeler steht am Everest-Südsattel auf 7900 Metern. Am 8. Mai 1978 gehen sie um 4:30 in der Früh los in Richtung Gipfel.
Ja, war dann doch nicht so schwer. Wir haben, wie gesagt, drei weitere richtige Lösungen in der Redaktionskonferenz jetzt zugesandt bekommen. Und jetzt lösen wir auf. Das erste war... Zwei Sprecher sagen 2 mal 50 gibt 100 und hinterher wird der Wasserhahn aufgedreht, 100 Wasser. Das zweite war ein bekanntes Lied der Band REM, REM, und danach hat Willy Brandt etwas gesagt, Rembrandt. Und das dritte war Rauschatmo und danach ein Bericht über Reinhold Messner, den bekannten Bergsteiger Rauschenberg. Und da haben einige Leute mitgemacht und nun verlosen wir und Markus wirft die geniale Lostrommel an.
Ja, die läuft und unser Ehrengast heute sagt einfach mal irgendwann Stopp und dann haben wir auch einen Gewinner. Okay, und da müssen wir mal kurz schauen. 100 Wasser, Rembrandt, Rauschenberg, sieht gut aus. Also herzlichen Glückwunsch an Ronny Radke. Der ist jetzt Besitzer eines wunderbaren D-Radio Wissens-T-Shirt. Bald, wenn wir das zugeschickt haben.
Ich habe noch keins.
Aus München-Sendling, sehr gut. Herzliche Grüße in meine alte Heimatgegend sozusagen. Wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Und wir spielen noch ein bisschen Musik.
Ja, und zwar die Pachanga Boys, Fiesta Forever.
Chuck, 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 in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Das sind klare Zeichen, um dann, dass man die Musik endet. Ja, wir blicken ein wenig noch auf den Montag, den wir natürlich erst am Sonntag wirklich konkret zu Ende planen. Wir werden uns um 8 Uhr in der Agenda mit dem Staatsbegräbnis in Polen beschäftigen und der Auseinandersetzung, ob denn dieser Präsident wirklich in den Wawel gehört und das verdient hat. Da gibt es eine heftige Kontroverse, dort begraben zu werden, wo alle polnischen Nationalhelden und die Könige, die polnischen Könige liegen. Wir wollen uns auch ein bisschen damit beschäftigen, wo denn in anderen Ländern, auch in Deutschland, Nationalhelden und wichtige Politiker begraben werden, was es da für verschiedene Kulturen gibt. Ich hoffe, das werden wir noch auf die Beine stellen. Außerdem um 11 Uhr im Wirtschaftsgespräch ein Skandal in Bonn, wo sich die Stadt ein World Conference Center hat aufschwatzen lassen von einem Betrüger. Etliche Millionen sind jetzt weg und keiner versteht, wie der Dilettantismus das dort überhaupt möglich gemacht hat. Das lassen wir uns um 11 Uhr genauer erklären. Ja, was haben wir sonst noch? Wir schauen gerade in unseren Kalender hinein.
Falsches Lob verdirbt Kinder. Da bin ich mal sehr gespannt drauf.
Ja, also wenn man heute auf einen Kinderspielplatz geht, dann findet man nur Eltern, die sagen, oh, das hast du ganz toll gemacht, wenn sie irgendeinen ganz schiefen Burg gebaut haben.
Und meine Oma.
Ja.
Du nicht?
Und die These ist jetzt da, dass das die Kinder verdirbt und dass die da nicht mehr mit Niederlagen und Konflikten umgehen können, wenn sie von Eltern immer erfahren, sie sind die Größten und die Besten und die Tollsten. Das fördert nicht das soziale Verhalten.
Ich lobe nur gerade Türme.
Sehr gut. Also man soll
immer ein Lineal dabei, dranhalten, genau. Winkel und so, ob das auch alles stimmt.
Man soll also auch angemessen loben und nicht also Dinge loben, die eigentlich gar kein Lob verdienen, weil sonst nehmen einen die Kinder nicht mehr ernst. Heißt es. Interessant. Und dann geht es um den Hack Day in den Medien. Die Daten der öffentlichen Verwaltung sollen für jeden Bürger frei und sinnvoll zu nutzbar sein. Ein Beispiel dafür war ja Greenpeace und die Veröffentlichungen zu Gorleben, die ja im Prinzip auch sich nur aus öffentlich zugänglichem Material bedient haben, tausende, aber tausende Seiten von Dokumenten gescannt haben, um dann die entscheidenden Zeilen herauszufiltern, in denen dann deutlich wurde, dass das eine rein politische Entscheidung war in diesem Grenzlandgebiet zur damaligen DDR, dieses, ja, wie die Gegner natürlich sagen, Atomklo zu planen, dieses Endlager, das jetzt immer noch nicht fertig ist oder erkundet ist oder wahrscheinlich, ja, muss man sehen, was daraus wird. Dazu auch mehr am Montag um 8.30 Uhr. So, jetzt haben wir genug gequatscht im Cockpit dieser Flugangst und Web 2.0 Redaktionskonferenz waren Markus Franja von den Onlinern und Matthias Hof, Moderator bei DIGI-Radio Wissen, der die Musik mitgebracht hat. Vielen Dank. Wolfgang Schiller verabschiedet sich. Katrin Baumhöfer hat uns den Vulkan richtig ausgesprochen. Matthias, wie hieß der Vulkan gleich?
Ich müsste es nochmal nachgucken.
Okay.
Irgendwas mit I, glaube ich.
Irgendwas mit I. Wir werden es gleich noch mit den Nachrichten hören. Und jetzt hören wir auf jeden Fall nochmal Musik von den Red Hot Chili Peppers.
Ja, noch was von der Mother's Milk. Knock Me Down, weiß ich nicht. Habe ich früher viel gehört, habe ich wieder entdeckt und dachte mir, kann man mal spielen. Finde ich gut.
Das zum Wochenende. Knock Me Down.
Schönes Wochenende.
Genau.